So, willkommen zurück. Nächste Folge Inside US Sports mit Jeffrey und Jay.
Hey, yay! Hey.
Good morning, my friend. What alles
did,
klar?
What did you do?
Ja.
ja, Mann, alles cool. Ja. Wir haben uns ja heute außerordentlich früh getroffen.
Außerordentlich früh, ja.
Also nur für die, es ist jetzt bei der Aufnahme gerade Ostersamstag, sagt man dazu, glaube ich, nicht. Aber es ist, oder? Es ist halt der Samstag von Ostern.
Der Samstag. Genau, zwischen Karfreitag und Ostersonntag.
Ganz genau, und sind seit 7 hier im Büro, um aufzunehmen. Und ja, freuen uns drauf. Wir haben ein paar coole Themen vorbereitet und dementsprechend lassen uns auch direkt einsteigen.
Genau, wir fangen an mit so einer kleinen Review vom Final Four.
Ja.
Und die erste Runde von den NBA Playoffs. Deswegen würde ich einfach mal anfangen mit Final Four. Hast du sie angeschaut oder ein paar Highlights wenigstens geguckt?
Natürlich.
Die Spiele waren schon sehr, sehr nice. Muss sagen, Auburn, also das Spiel Auburn gegen Virginia war zwei Teams mit komplett gegensätzlichen Spielstilen.
Mhm.
Auburn mehr offensiv orientiert, Virginia eher Defense. Sie haben auch den Defensive Player of the Year, den Hunter.
Ich finde, das ist interessant an College. Das hast du da jetzt auch während der March Madness und aber auch vor allem während der Final Four öfter gesehen, dass die Teams in ihrer Philosophie wirklich extrem auseinandergehen. Ja. Also in der NBA hast du eine krassere Assimilation sozusagen. Mhm. Geht das im Deutschen so? Assimilierung? Ja. I don't know. Das heißt, alle spielen einen ähnlichen Stil. Manche gehen vielleicht mal auf einen Small Ball, während die anderen schon einen True Center haben.
Mhm.
Aber du hast nicht irgendein Team, das wirklich mit einer krassen Defensive und einer sehr mäßigen Offensive überzeugt und das andere Team einfach auf 90 hält oder so und seine Spiele dann 92-90 gewinnt, sondern dadurch, dass in der NBA offensiv einfach alle dermaßen talentiert sind, hast du eigentlich die ganze Zeit nur Offensive Onslaughts.
Genau.
Also 140-120.
Bei NBA musst du, um ins Finale zu kommen, im Westen auf jeden Fall, musst du eigentlich Top 5 Offense und Defense sein.
Ja.
Mit einem von beiden geht's nicht.
Ja.
Ausnahme waren in den letzten Jahren die Cavs, vor allem letztes Jahr. Die hatten echt eine, ach Gott, die waren irgendwie in den 20ern gerankt in Defense. Also Bottom 10 eigentlich in der Defense.
Hilft halt,
wenn du LeBron hast.
Wenn du den Guy hast.
Wenn du den LeBron hast, ja. Aber die waren echt miserabel schlecht in der Defense. Das hat man dann auch im Finale gesehen. Ja, aber zurück zur Final Four. Auburn, Virginia.
Ja.
War schon ein krasses Spiel. Am Ende auch eine Kontroverse. Da kriegen der Point Guard dribbelt nach vorne, dribbelt sich auf den Fuß hinten.
Mhm.
Nimmt den Ball in beide Hände und dribbelt weiter. Eigentlich ein Doppeltribbel. Die Refs pfeifen das nicht. Und daraus hat Auburn dann noch einen Wurf kreiert. Einen Dreier bekommen am Ende, den der nicht getroffen hat. Wurde dann gefoult und hat die beiden Freiwürfe reingemacht. Muss er auch erstmal machen. Eiskalt hat er die reingemacht. Kyle Guy.
Ja, Kyle Guy. Auf jeden Fall that dude.
Mega Clutch.
Ja. Aber, weißt du was, da müssen wir nicht drüber reden, nicht, vor allem nicht lange, ich will auch nicht vom Thema ablenken, aber Kyle Guy wird kein NBA-Star. Weißt du warum? So sieht kein NBA-Star aus. Kyle Guy wird in der NBA Kyle Korver. Von der Funktion her, ich sage nicht, dass er ein Dreierschütze wird wie Kyle, aber er wird ein guter Rollenspieler. Gordon Hayward ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Wenn du jetzt natürlich unterscheidest zwischen Superstar und Star, dann kann man darüber sprechen, dass Gordon Hayward ein Star ist und er wird auf jeden Fall bezahlt wie ein Star. Aber wenn wir uns Fan-Votings anschauen oder so, dann ist Gordon Hayward kein Star. Weißt du, kein, ich meine, ein Kyrie sowieso nicht, aber auch kein Russell, kein Joel, kein Ben Simmons etc. Ich meine, das hat sicherlich auch mit der Verletzung zu tun, aber er ist ja inzwischen nicht mehr die Nummer 1 oder gar die Nummer 2 in seinem Team. Und Gordon Hayward hat immer noch den Vorteil, dass er über die letzten Jahre einen Glow-Up hinter sich hat. Was ich sagen will ist, Kyle Guy hat vielleicht all die Tools, also vielleicht Supreme Athleticism, aber picture doesn't fit. Weißt du so? Er sieht nicht danach aus. Und ich glaube, in der NBA, so als Dork, hast du es in der NBA einfach schwer. Und wenn du so ein plain white guy bist, ist nicht böse gemeint, aber Larry Bird heutzutage wird in der NBA halt einfach kein Star mehr. Weißt du?
Gut, ein Larry Bird-Typ oder gut, Larry Bird an sich wäre, glaube ich, in der NBA ein richtiger Star, wie die Spielweise jetzt ist. Er würde einfach mehr Dreier schießen.
Ja, aber ich
glaube... Weil früher das Spiel war sogar schwerer für ihn, als es heute ist.
Ich bin mir nicht sicher. Okay, gut.
Aber
wir driften ab. Das können wir definitiv nochmal thematisieren, wenn wir irgendwie über die über die NBA of Today sprechen. Ja. Aber was übrigens ein Thema ist, auf das ich mich richtig freue. Mhm. Also dieser Doubleheader NBA of Today und NFL of Today, habe ich richtig Bock drauf. Das ist eine Sache, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das wird geil. Weil ich sage, Larry Bird passt nicht jetzt mehr. Mhm. Ich finde, der kriegt keinen freien Dreier. Larry Bird funktioniert heutzutage nur in San Antonio zum Beispiel. Oder wenn Larry Bird Dirk Nowitzki ist, mit dem Gedanken, dass dein Team dich freispielt. Ja? Aber Dirk Nowitzki kreiert keinen Schuss. Das ist ja auch die Sache, die bei Luka Doncic ein bisschen zu kritisieren ist. Luka Doncic hat es aufgrund seiner mangelnden Athletik ein bisschen schwerer als andere, einen wirklich freien Schuss zu kreieren. Mhm. Der Stepback ist für Luka Doncic extrem wichtig, weil er es ansonsten nicht schafft, an einem guten Verteidiger ernsthaft vorbeizukommen. Also Luka Doncic hat ja Erfolg, weil er sehr, sehr gut Basketball spielen kann. Sehr, sehr gut Basketball spielen kann. Und deswegen die kleinen Dinge nutzt, um irgendwie auf dem Weg zum Korb ein bisschen frei zu werden. Weißt du? Sich ein bisschen reinzulehnen in den Verteidiger, da einen halben Zentimeter zu schaffen, um seinen Wurf wegzukriegen. Er kann auch aus verschiedenen Winkeln scoren, etc. Aber heutzutage ist es extrem schwer, Separation zu kreieren. Und ich glaube, Larry Bird hat zwar die passende Größe, aber er hätte ein fettes Problem, wenn mit dem Ball in den Händen einen guten Schuss loszuwerden. Weil, wie gesagt, außer ein Stepback hat ein Typ mit so einer Athletik eigentlich keine Chance, einen Schuss loszuwerden. Das heißt, und Larry Bird zieht dann nicht zum Korb. So. Also,
aber das können wir später besprechen.
Genau, ich weiß, das ist eine andere Meinung. Also Final Four, Kyle Guy ist that dude. Das stimmt allerdings.
Ja, und der, also ich meine, wie gesagt, er wurde gefoult. Manche sagen, Foul muss man nicht pfeifen hinher, aber ein Foul war es definitiv. Der hat ihn unterlaufen beim Schuss. Er kommt runter, fällt in den Körper rein, Ref pfeift und er geht eiskalt in die Linie und macht die Dinger rein. Also das war schon... Respekt, Hut ab an ihn. Und sind damit ins Finale eingezogen. Andere Halbfinale war Texas Tech gegen Michigan State. Zwei Teams mit ähnlichen Styles, aber Texas Tech die bessere Defense. Mhm. Und ja, ähnliche Erfahrungen. Also die haben viele Sophomores, Juniors und Seniors, manche auch Fifth-Year-Seniors gehabt. Und am Ende hat Texas Tech einfach die bessere Defense gehabt. Die haben der Big Ten Player, also Michigan State ist in der Big Ten Liga im College Basketball und die haben den Big Ten Player of the Year, den Cassius, den Point Guard, nicht Cassius Clay.
jedes einzelne Mal, wenn das mit Namen fällt, ist es auch mein erster Gedanke.
Genau. Cassius Clay. Und der hat es richtig schwer gehabt in dem Spiel. Der hat 4 von 16, glaube ich, geworfen. Und Michigan State an sich hat nur 31% aus dem Feld geworfen und so kannst du einfach kein Spiel gewinnen. Jared Culver, der Point Guard, der Shooting Guard von Texas, hat es in der Final Four gesamt sehr schwer gehabt, hat in der ersten Halbzeit 0 von 6 geworfen und hat aber dann in der zweiten Hälfte, also der hat in der ersten Halbzeit 0 Punkte gemacht, in der zweiten 10 und in den letzten 2,5 Minuten hat er 6 Punkte gemacht. Was natürlich dann wieder für ihn spricht, dass er schon bei Money Time performt. Und der hat, wie gesagt, der hat dann sein Team zum Sieg geführt letztendlich mit seiner Performance in den letzten 2,5 Minuten. Ja, und somit dann das Finale Texas Tech gegen Virginia. Und da hat es der Culver wieder schwer gehabt. Der musste direkt gegen Hunter spielen. Defensive Player of the Year vom College Basketball hat es natürlich auch schwer gehabt. Hat aber dann in den letzten Minuten auch wieder gut performt. Aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Virginia hat dann den Titel geholt, ihren ersten Titel in ihrer Geschichte. sozusagen, und es war echt auch ein aufregendes Spiel.
Und dann? Und dann?
Und dann ist das Konfetti gefallen, mhm, und die Netze wurden runtergeschnitten, mein Freund.
Ich weiß, du hast hier einen richtig geilen Stat stehen. Zumindest habe ich den in der Vorbereitung gesehen und ich möchte, dass du den anbringst. Ich will, dass du deinen Fun Fact anbringst. Und normalerweise bin ich ja so dieser Fun Fact Guy, aber ich will, dass du mal ganz kurz was zu Luka Doncic sagst, der ja schon mal ganz kurz Erwähnung gefunden hat
hier. Ach so, ja, genau. Mein Mini Fun Fact. Ja, Doncic von der Final Four, also vom Finale, ist Doncic jünger als 9 von 10 Start, also erste 5 Spielern.
So, und darauf warte ich nämlich die ganze Zeit.
Ja. Da, nur mal um Doncic, das Talent Doncic in Relation zu packen.
Ja, also da muss man mal drüber nachdenken. Ich meine, hier geht es gerade um die Final Four und hier geht es um das, was kommt. Und ich will jetzt auch dem National Champion nichts abnehmen. Mhm. Und das ist ein richtig, richtig großer Moment im Leben vieler, da das Netz abschneiden zu dürfen. Und es muss auch klar sein, der absolute Großteil dieser Spieler geht nicht in die NBA. Mhm. Und ja, von denen, die in die NBA gehen, findet der absolute Großteil derer keinen allzu großen und langfristigen Erfolg in der NBA. Mhm. Dementsprechend ist es nun mal so, dass Collegiate Sports für die meisten, die absolut meisten, der sportliche Höhepunkt ist. Denn es ist nun mal so, dass wenn du in den USA Sport treibst, es gibt dort keinen wirklichen Vereinsbetrieb, nee, der Sinn machen würde, womit du dein Geld verdienen kannst, wenn du nicht irgendwie NHL, MLB, NFL, NBA spielst. Du kannst natürlich nach Europa gehen und Basketball spielen, das machen manche auch.
Machen einige, ja, aber,
beim besten auch
nicht der Großteil.
Exakt, beim besten Willen nicht allzu viele, dass sie diesen Weg wählen. Und das ist eigentlich beim Basketball wirklich noch am verbreitetsten.
Genau, bei NFL, ja, wenn du nicht in die NFL kommst.
Genau, du machst CFB, um deinen, also Canadian Football League, CFL, nicht CFB, Canadian Football League, um deinen Traum ein bisschen aufrecht zu erhalten.
Mhm. Kannst du auch noch einigermaßen gut verdienen.
Genau, manche haben es jetzt natürlich in der AAF probiert, manche machen dann XFL oder so.
Genau, das gibt es auch noch, aber hier in Europa?
Nee, also ich kannte oder habe auch gespielt mit vielleicht 5 NFL-Kaliber-Spielern hier in Deutschland, außerhalb der NFL Europe. Also so GFL, seit es die NFL Europe nicht mehr gibt, siehst du in der GFL vielleicht im Jahr 2 oder 3 Typen, die irgendwie noch NFL-Fringe-Talent haben. Mhm. So, ich habe mit Jungs zusammengespielt, die haben NFL-Training-Camps hinter sich gehabt oder auch mal 1, 2 Preseason-Spiele. Ein Typ hat tatsächlich auch NFL-Regular-Season gespielt und da muss man schon sagen, das waren dann Mutanten hier in Europa. Ja. Mutanten. Die haben das Spiel komplett auseinandergerissen. Sowas siehst du einfach nicht. Deswegen, das ist der absolute Höhepunkt für die Jungs. Und um den kurzen Exkurs jetzt zu beenden, will ich sagen, ich möchte denen gar nichts nehmen. Aber fuck me, Luka Doncic. Mhm.
Ja, das muss man sich mal... Also wie gesagt, College ist auch eine geile Erfahrung für die Spieler. Deswegen ein großer Grund, warum die ins College gehen, ist auch die Erfahrung. Viele würden natürlich auch gerne direkt in die NBA gehen. Aber diese Erfahrung, College Basketball zu spielen, ist einfach eine andere als NBA-Erfahrung.
Ja, also wenn ich jetzt kein, weiß ich nicht, Jason Tatum.
LeBron James.
Ja, genau. LeBron, ich wollte jetzt einfach nicht ständig LeBron James anbringen.
Ja gut, deswegen. Aber der letzte Highschool oder die letzte Draft Class, ja, ja, wo es erlaubt war, von der Highschool direkt zu gehen, war ein 2003, Jahr nach LeBron James.
2004.
Nee, 2005, Dwight Howard.
Weil LeBron ist 2003 und Dwight Howard 2004?
Genau, ja, so rum. Genau, die waren 2005, war er Rookie of the Year, deswegen habe ich... Aber 2004,
Ich möchte ganz kurz festhalten, wer bisher die Folgen im Podcast gehört hat, der wird wissen, was für eine Besonderheit gerade passiert ist, dass ich bei irgendwas, was Basketball angeht, recht hatte und Jay nicht, möchte ich wirklich ganz kurz festhalten, weil das passiert nie. genau, ja, ist vollkommen richtig. Also deswegen, Jason Tatum wäre jetzt so der Typ gewesen, wo ich sagen würde, okay, aus der Highschool heraus hätte der da schon wirklich auch in der NBA was machen können. ne, wir erinnern uns, he's only 19, oh my god, he's only 19. Aber deswegen nochmal, also Luka Doncic ist ein absoluter Freak. Dementsprechend mein Glückwunsch an VA, Kyle Guy ist der Dude, definitiv. Und ansonsten?
Ansonsten, ja.
Freuen wir uns aufs nächste Jahr.
Freuen wir uns aufs nächste Jahr, ja. Also die, die Draft von der Final Four, Michigan State, weiß ich nicht, ob die sogar jemand in der ersten Runde los... Also die werden wahrscheinlich keinen Spieler in der ersten Runde gedraftet bekommen. Michigan State habe ich gerade. Texas Tech hat einen, den Culver, der wird wahrscheinlich in der Top 10 gedraftet. Ja. Virginia, der Hunter, der ist auch in der Top 10 gerankt. Und die letzte Mannschaft, Auburn, weiß ich nicht, ob die jemand in der Draft haben werden. So viel mal zum College Basketball.
Hat Kyle Guy declared?
Ich glaube, ja. Kyle Guy.
Wo siehst du ihn?
Der wird wahrscheinlich, kann sein, dass er in der Top 20 geht. Also durch das Turnier ist er jetzt höher geschossen.
Ja.
Aber ich bin mal gespannt. Mal gucken. Also es ist, der ist so ein Spieler, wo wahrscheinlich eher nach Need gedraftet wird. Ich glaube, er wird nicht nach Potential gedraftet oder nach Best Available, sondern nach Need. Das heißt, es kann sein, dass er höher gedraftet wird oder ja wahrscheinlich so Mitte, Ende, erste Runde. Ich glaube nicht, dass er in die zweite Runde fällt.
Also da muss man schon sagen, College Basketball ist sein ganz eigenes Monster. Da sind Jungs gut, die machen in der NBA da nicht sonderlich viel. Ich denke, da sieht man den großen Unterschied zwischen College Basketball und NBA Basketball. Am College ist es wirklich so, dass du kannst scheinen als Teil eines Teams. Das passiert in der NBA bedeutend seltener. Also selbst ein Typ wie Russell, der mehr als 10 Assists averaged, wird als Individuum wahrgenommen in der NBA und auch so herausgestellt. Ich meine, das ist auch eine Marketing-Sache. Kyle Guy ist Kyle Guy, weil er in diesem Team halt auch gut funktioniert und Kyle Guy sein kann, wird aber nicht Kyle Guy der Dude bleiben in der NBA, dieses Individuum sein in der NBA, deswegen geht er in den Top 20. Ja, also das ist in der NFL und College Football auch schon wieder ganz anders.
Also er wurde auch im College jetzt in der Final Four von mehreren Scouts, Kommentatoren, also die Experten sind, als Elite Shooter benannt, betitelt, und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum er gehen will, weil Shooting in der NBA brauchst du, auch wenn du jetzt kein Superstar bist. Ich meine, deswegen ist auch Kyle Korver noch in der NBA, weil es ein Elite-Shooter ist.
Ja.
Der muss nicht viel machen, wenn du den in die Ecke stellst.
Ja.
Heutzutage zählen die 3, 6, 9, 12 und nicht mehr so wie früher 2, 4, 6.
Ja.
Und deswegen wird Kyle Korver auch, oder J.J. Redick zum Beispiel, ja, so Leute werden länger in der NBA spielen als jetzt Spieler, die sich nur auf ihre Athletik verlassen.
Ja, und jetzt, wo du es ja auch gerade gesagt hast, J.J. Redick, können wir eigentlich das als sehr schönen Übergang nutzen in die NBA Playoffs.
NBA Playoffs.
An dieser Stelle will ich ein ganz kurzer Shoutout an meinen Dude Karl, der einen guten Punkt aufgebracht hat und meinte, ja, warum habt ihr nicht eigentlich einfach gewartet, bis die Seedings fest waren? Denn als erstes müssen wir jetzt natürlich kurz drüber reden, dass es nicht genau so kam, wie wir uns das gedacht hatten. Und da erkläre ich Karl und auch dem Rest von euch natürlich nochmal, dass es eine reine Scheduling-Sache ist und wir natürlich leider noch nicht immer tagesaktuell aufnehmen, wenn das zeitlich und monetär besser machbar ist, dann ist es natürlich auch eine andere Thematik. Dementsprechend haben wir andere Matchups, leicht andere Matchups als das, beziehungsweise, was heißt leicht, ich glaube kaum was von dem, was wir erwähnt hatten.
Ja, Spurs Nuggets hatten wir.
Ich glaube, es ist tatsächlich das Einzige oder so. Naja, also ich glaube, im Westen gibt es ein, zwei Matchups, die wir gesehen haben, die wir vorher gesehen haben. Ich meine, immerhin bei den Teams waren wir uns sicher. ja, also, ich reiße es nur ganz kurz ab, weil Jay ist euer Experte dafür. Golden State spielt gegen die Clippers, die Rockets spielen gegen Jazz, Portland Jailblazers spielen gegen OKC, wobei Portland heutzutage nicht mehr die Jailblazers ist. Die Nuggets spielen gegen die Spurs und im Osten spielt Milwaukee gegen Detroit, die Celtics gegen die Pacers, bei den Packers gesagt, die 76ers gegen die Nets aus Brooklyn und die Toronto Raptors mit Kawhi gegen die Magic, die aus irgendeinem Grund in den Playoffs sind. Ja.
Weil der Osten nicht so gut ist und es kein anderes Team gibt, das, ja.
Ja, ich bin nur der Meinung, dass die Magic eigentlich seit 10 Jahren nichts in den Playoffs zu suchen haben, weil die niemanden haben. Also so der krasseste Typ, an den ich mich erinnern kann bei den Magic über die letzten 10 Jahre ist Tobias Harris. Tobias.
Tobias.
Das ist der Tobias.
Der Tobi.
Der Tobi.
Ja.
Da habe ich am Anfang gedacht, das wäre ein Deutscher.
Habe ich auch
kein gedacht. Scheiß. Am Anfang, so als ich ihn gesehen habe, ich mir gedacht so, das ist vielleicht irgendwo
Mischling,
so Ex-Military.
Ex-Military,
so,
genau, also, ja.
Irgendwo auf einer Base groß geworden, genau. So wie der, es gibt in der NFL gibt es einen Typ, Equanimous St. Brown heißt der, glaube ich. Der kommt, der ist auch halb Deutscher. Mm. Ja, und der ist zum Beispiel auch so ein Base-Kid. Und das dachte ich bei Tobias Harris auch.
Ja, also, wir haben ein paar erste Runde, ein paar geile Spiele, ein paar geile Upsets.
Ja.
Waren ein paar gute dabei. Wir fangen einfach im Osten an. Gut, Milwaukee dominiert Detroit. Ich meine, Blake Griffin ist wahrscheinlich raus für die Playoffs. Mhm. Werde ihn nicht zurückbringen, weil die gegen Milwaukee sowieso keine Chance haben.
Richtig.
Warum dann ihren Star verheizen?
Ich wollte auch gerade sagen, wofür.
Wofür. Also Milwaukee dominiert die Serie hardcore. Wahrscheinlich mehr als alle anderen Teams.
Da muss man aber auch sagen, ja, Milwaukee, aber Giannis.
Ja, also, Maschine.
Ne? Ich meine, Milwaukee ist nicht nur Giannis.
Nee, aber
Milwaukee aber ist im Grunde
Giannis. Aber Giannis. Boston gegen Indiana. Boston führt 3-0, ja. Waren aber alles knappe Spiele.
Ja, aber
ja.
Unterm Strich
mehr Talent. Und Indiana spielt schon seit mehr als die halbe Saison ohne Oladipo. Also auch keinen richtigen... Das war ihr Star, so ihr Go-To-Guy, wenn es ums Closen geht.
Ihr Kyrie.
Nee, ja gut.
Aber halt ihr Kyrie, genau. Ist nicht ihr Kyrie. Ja.
Genau. Ihr Kyrie, ihr Closer, ihr Mann, wenn sie einen Korb brauchen.
Natürlich ist Oladipo nicht Kyrie. Wer ist Kyrie?
Außer genau. Kyrie. Deswegen glaube ich, wird das auch ein... Gut, es kann sein, dass sie in Indiana das vierte Spiel jetzt noch gewinnen, weil es das letzte Heimspiel ist. Immer so ein bisschen was Besonderes, oder könnte das letzte Heimspiel sein. Die Serie steht jetzt 3-0 für Boston. Ich glaube, maximal 5 Spiele.
Ja, aber Boston würde sich schon gut daran tun, ich glaube, es ist auch denen bewusst, jetzt zu sweepen.
Ja.
Weil dieser extra Tag Rest, bis Milwaukee dann in die zweite Runde kommt, wäre schon wichtig, um überhaupt irgendwas machen zu können.
Mhm. Das ist richtig. Aber ich sage, wenn, maximal 5, mehr wird es nicht gehen.
Ja.
Sixers gegen Brooklyn.
Das ist wahrscheinlich das erste Upset, von dem du gesprochen hast.
Genau, ja. Hat Brooklyn das erste Spiel in Philly gleich gewonnen, hat 1-0 geführt. Ben Simmons hat unterirdisch gespielt. Embiid hat war teilweise raus, weil er verletzt war. Dann gab es noch eine Kontroverse mit Amir Johnson bei dem Spiel, weil seine Tochter krank ist, war inactive, hat dann während dem Spiel auf sein Handy geguckt. Joel Embiid hat auch drauf geguckt. Ja, einfach viel Kindergarten um das Spiel rum. Aber dann Philly hat sich dann gefangen, hat die nächsten 2 Spiele jetzt gewonnen für 2-1. Die haben jetzt noch 1 in Brooklyn. Ich glaube, das wird auch maximal 5 Spiele gehen. Also Embiid hat das dritte Spiel jetzt gar nicht gespielt.
Mhm.
Simmons hat ein Monster-Spiel aufgelegt. 31 hat er gemacht, schießt 11 von 13 oder 14 aus dem Feld, also richtig mega effizient.
Nee, gut, ist aber auch nicht schwer, wenn du nur um den Ring herum finishst.
Ja,
also das heißt nicht schwer, ich sag nicht, das ist nicht leicht.
Im ersten Spiel hat er kaum gescored, deswegen.
Aber also ich würde auch diese Efficiency zumindest ein bisschen erwarten,
ja, musst du,
wenn du halt keinen Wurf nimmst, also keinen ernstzunehmenden Wurf nimmst.
Nee. Was ich bei ihm ganz, ganz, ganz cool finde, ist, dass er mit beiden Händen sehr gut finishen kann. Also er ist Linkshänder, du siehst ihn aber eigentlich fast nur mit rechts finishen. Also Hookshots, Korbleger, deswegen, das macht ihn halt so gefährlich um den Korb rum, weil er mit beiden Händen finishen kann. Aber was ihn halt unstoppable machen würde, wäre ein Jumper.
überhaupt nur ein Jumper, gar kein Three, sondern überhaupt nur ein Jumper.
Ja, zumindest von 15 Fuß oder so, ja. Naja. Muss ja nicht gleich Dreier ballern, aber
Genau. Ja. Das wäre zu viel verlangt, wenn er endlich mal einen Dreier macht.
Ich habe mich mit einem Kollegen gestern darüber unterhalten. Schau da, Tobi Stoll.
Yeah.
Was bei Ben Simmons, was ich ein bisschen... Also ich finde ihn ja richtig, richtig gut als Spieler. Der hat eigentlich nur eine Schwachstelle, seinen Wurf. Und bei allen anderen Sachen ist er Elite. Also dribbeln, passen, Awareness, Spielverständnis. Was mir fehlt, ist sein, in USA sagt man, sein Motor. Also wie viel ist er dahinter, wie viel Energie bringt er aufs Feld. Das hat man ein bisschen bei LSU gesehen, als er im College gespielt hat. Wie viel Arbeit steckt er in seinen Wurf rein, außerhalb den regulären Trainingszeiten?
Gar nicht.
Das fehlt, das sehe ich halt nicht. Weil, das war die Frage am College, sein Wurf. Dann hat er das erste NBA-Jahr ausgesetzt, hat ein Rookie-Jahr gespielt und jetzt ist quasi sein drittes Jahr in der NBA.
Mhm.
Aber du siehst faktisch keine Verbesserung in seinem Wurf. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und das ist halt die Frage bei mir, wird es dann jemals kommen, wenn du nach 3 Jahren keine Verbesserung siehst?
Okay.
Es kann noch kommen, aber ich weiß es. Also
okay, also zunächst mal Shoutout Tobi Stoll. definitiv eine der Heidelberger Basketball-Legenden.
Ja.
Kein Kika Stoll, aber immer noch ein guter. Ben Simmons, definitiv, habt ihr recht, Elite in allem, außer was das Werfen angeht.
Mhm.
Ja, ich habe ja schon was dazu gesagt, was ich von einem Superstar halte, der nicht wirft oder auch nicht werfen kann. Das ist ja nicht so, als wirft er einfach nur nicht, weil er keinen Bock hat. Er selbst sagt, dass er nicht an seinem Dreier momentan arbeitet und da auch nicht die Notwendigkeit sieht.
Mhm.
Okay, kann man machen, wenn man der Meinung ist. Ich bin aber vorsichtig, den Begriff Motor dafür zu verwenden. Und
mhm.
Motor ist ein Begriff, den nutzt man bei NFL-Prospects viel öfter. Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass er nicht an seinem Dreier arbeitet, etwas darüber aussagt, wie viel Energie er in sein Spiel steckt. Motor ist ganz oft, mit wie viel Energie betreibst du den Sport, wie hoch ist deine Energie konstant. Wenn jemand einen High Motor hat, dann heißt es, dass er immer mit einem hohen Energie-Output spielt. Und das ist bei Ben Simmons, auch wenn man es ihm vielleicht nicht ansieht, schon so. Das ist jetzt keiner, der irgendwie krass Emotionen zeigt. Aber ich glaube, also ich bin schon der Meinung, der hat einen hohen, in Anführungsstrichen, Motor, wenn er spielt. Mich besorgt, dass er eine bewusste Entscheidung trifft, nicht an seinem Dreier zu arbeiten. Vor allem in today's NBA. Ja, wir können natürlich darüber reden, dass er alle anderen Möglichkeiten hat, das Spiel zu beeinflussen, etc. pp. Aber mich irritiert trotzdem, dass er sagt, naja, momentan ist das sind seine Worte, momentan hat das für ihn keine Priorität.
Mhm.
Und das macht es für mich ein bisschen schwierig, weil ja, ich bin auch der Meinung, double oder triple down on your strengths. Und nicht immer mach deine Schwächen zu stärken. So, das ist so diese Michael Jordan Philosophie. Aber wenn du so ein glaring hole hast, dann solltest du das zumindest schon ein bisschen ausbessern.
Auf jeden Fall.
So, dass ich dich da draußen nicht komplett stehen lassen kann. Also selbst Draymond hat letztens einen Dreier getroffen, als sie ihn da haben stehen lassen.
Wo ich es geil finde, ist beim Giannis zum Beispiel. Perfektes Beispiel, finde ich. Der hat ja gar nicht geschossen.
Ja.
Und jetzt, seit dem All-Star-Break, also der hat die ganze Saison jetzt öfter Dreier genommen. Ich glaube, der nimmt 4-5 pro Spiel. Ich weiß die Stats jetzt nicht genau, aber der nimmt einige pro Spiel. Und da gab es sogar einen Monat nach dem All-Star-Break, wo er von der Dreilinie 40% geworfen hat, ja. Was willst du dann machen, wenn der wirklich 40% Dreier wirft?
Richtig.
Ja, und das finde ich halt dem seine... Beim Giannis siehst du halt wirklich jede Saison eine Entwicklung. Gut, Ben Simmons ist deutlich jünger. Der spielt jetzt quasi erst seine zweite Saison, aber du siehst von der ersten zur zweiten Saison keinen Unterschied.
Ja.
Und beim Giannis hast du jedes Jahr einen Unterschied
gesehen. Deswegen, ich nutze mal ganz schnell zwei Beispiele, sodass wir auch weiterkommen. Wenn du ein so eine so klare Schwäche hast,
ja,
wie gesagt, dann solltest du die schon einigermaßen ausbessern, sodass ich dich da draußen nicht einfach komplett ignorieren kann. Du hast natürlich darüber gesprochen, dass es nicht leicht ist, wenn der dann schon full head of steam hat zum Korb, den dann zu halten. Aber ich sinke einfach ab. Wenn der Typ nicht wirft, sinke ich ab. Mhm. Das ist ganz klar. Das heißt, du hast kein well-rounded Game.
Ja.
Um jetzt darüber zu sprechen, ob man da in der Offseason oder auch in zwei oder in seinem Fall sogar bald drei Offseasons drüber sprechen und dran arbeiten kann. Ein Beispiel, das ich sehr, sehr gerne nutze, LeBron James, kam aus der Highschool, kam von der Highschool, nicht mit keinem Schuss, aber was die Leute kritisiert haben, war, dass er nicht gut wirft.
Ja.
LeBron schießt inzwischen über 30 von der Dreierlinie und schießt auch seit Jahren schon gut. Du kannst ihn da draußen nicht mehr stehen lassen.
Nee.
Das haben sie in seinen ersten beiden Saisons noch das eine nicht so verrückt wie bei Ben Simmons. Also das ist wirklich, das muss man sich schon mal bewusst machen. Das haben wir echt lange nicht mehr gesehen, dass ein junger Spieler dermaßen frei stehen gelassen wird, vor allem in der heutigen NBA. Aber das haben sie mit LeBron ab und an gemacht, haben gesagt, okay, gut, pick your poison sozusagen.
Ja, weil bei LeBron noch kurz dazu, er hat als er in die NBA gekommen ist, aus dem Dribbling besser geschossen als Spot-Up-Shooting.
Mhm.
Da gibt es einen Unterschied. Spot-Up ist, wenn du einfach an der Dreilinie wartest.
Catch and shoot.
Catch and shoot. Darin war er nicht so gut, wo er mittlerweile jetzt... ganz gut, also der ist wirklich gut mit Catch and Shoot und aus dem Dribbling hat er einfach besser geschossen, ja,
genau. Sorry jetzt. So, und da hat LeBron dran gearbeitet und das hat sein Game und auch sein gesamtes Game auf ein anderes Level gehoben und ich bin auch der Meinung, dass sowas auch all deine anderen Fähigkeiten verbessert, weil wenn du auf einmal da draußen ein sogenannter Triple Threat bist, ne, also du kannst dribbeln, du kannst werfen, du kannst passen und nicht nur ein Double Threat, du kannst dribbeln und du kannst passen, macht es für den Verteidiger auch schwerer. Ne? Wenn du auf einmal werfen kannst, verändert es auch, wie die komplette Defense steht. Dementsprechend
auch der direkte Verteidiger,
genau,
wie er das Closeout macht. Also Closeout bedeutet, wenn ein Verteidiger nicht den Ball hat und auf der Weak Side steht, also da, wo der Ball nicht ist, sinkt der Verteidiger ab. In der NBA darf er nur bis zum Zonenrand absinken, also nicht bis in die Zone rein. Und das Closeout ist dann, wenn er den Ball kriegt und du dann auf ihn zuläufst, um ihn zu verteidigen. Ja?
Genau.
Das heißt, wenn er nicht schießen kann, dann musst du nicht raus sprinten, sondern dann kannst du dich einfach nur in Position bringen, um ihn dann als aufzunehmen, als
ganz
Dribbler.
Genau.
Weil er kann ihn nicht schießen, deswegen nimmst du ihn nur als Dribbler auf und machst den Passweg zu.
Ganz genau. Und das zweite Beispiel, das ich nutzen will, das ist ein bisschen closer to home, wie du durchaus die Fähigkeit hast, dir einen Wurf nach und nach noch zu erarbeiten und dass das deine Karriere auch nochmal positiv beeinflussen kann, ist unser aktueller Bachelor. sehr guter Freund von mir, André Mangold. Shoutout an André, der jetzt gerade bei den Frankfurt Skyliners unterschrieben hat.
Mhm.
Der hat sich über die letzten 3-4 Jahre einen nicen Dreier, generell den nicen Wurf, aber vor allem auch einen nicen Dreier antrainiert. Und also für den André ist der Dreier jetzt inzwischen zwar noch kein NBA-3, aber auch schon weiter weg, als es früher der Fall war. Manche werden jetzt lachen, weil ich glaube, das ist seit, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 Jahren jetzt inzwischen so. Aber der André hat früher am Anfang seiner Karriere nicht viel geworfen, aber auch vor allem nicht viele Dreier geworfen. Und ist inzwischen da wirklich gut drin. Ich meine, viele Spieler verlängern natürlich ihre Karriere, indem sie sich einen Wurf antrainieren. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist ein deutscher Spieler, der sich nicht nur auf Basketball verlassen kann, um seine Rechnungen zu zahlen, sozusagen. Ja, das würde vielleicht gerade so gehen, aber der auf jeden Fall noch einen normalen Job hat. Und der ist in der Lage, sich einen Wurf anzutrainieren. Also fällt es mir ein bisschen schwer zu verstehen, warum Ben Simmons nicht sagt, okay, ich bringe eine Stunde oder zwei extra am Tag auf, und werf einfach. Weil wenn inzwischen ein deutscher Spieler wie André Mangold mit, ich weiß gar nicht, wie die Maschine heißt, aber mit dieser Concoction, die du da aufbauen kannst um den Korb, die dir den Ball zurückschießt, jeden Tag trainieren kann, das heißt, du nicht mal mehr einen Rebounder brauchst, kannst du ja dadurch, durch eben diese solche Shooting Machines sozusagen, schießen ja viele, viele Spieler heutzutage 500 made threes am Tag. Wirklich, was ja früher gar nicht möglich gewesen wäre. Ich meine, keine Ahnung, wenn es nicht dein Vater oder dein kleiner Bruder ist, würde ich mal sehen, dass du jemanden dabei hast, der für dich so lange reboundet, bis du 500 made threes hast. Mhm. Also bei manchen Spielern sind es ja 1500 Schuss am Anfang. Beide lachen so, als wären sie die krassen Killer von draußen gewesen. Schau dann an Tobi. Deswegen, wenn André dazu in der Lage ist, fällt es mir einfach ein bisschen schwer zu verstehen, dass Ben Simmons das so wenig, so leicht gewichtet, dass er so gut wie gar nicht daran arbeitet. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Das vierte Matchup im Osten sind die Raptors gegen die Magic.
Mhm. Ja. War auch ein Upset. Erstes Spiel gewinnt Orlando in Toronto. Kyle Lowry macht 0 Punkte. sein Playoff-Curse geht weiter. Ja, aber die Raptors haben sich dann gefangen. Zweites Spiel dominiert. Drittes Spiel haben sie jetzt gewonnen in Orlando. Also ich sehe auch die Raptors in 5 gewinnen, genau wie die Sixers auch und die Celtics. Deswegen der Osten ist jetzt für mich eigentlich klar. Beide Mannschaften haben sich jetzt gefangen, sprich Sixers und Toronto. Ich glaube, die machen die nächsten zwei Spiele auch.
Ja.
Im Westen.
Da ist dein anderes großes Upset.
Genau, die Clippers gewinnen das zweite Spiel gegen die Warriors. Mhm. Sind jetzt aber 2-1 hinten, weil die Warriors das dritte Spiel gewonnen haben. Ja, Patrick Beverley hat den Durant
genervt.
Das ist wie so eine kleine Fliege am Fenster, die dich nervt, in dein Ohr rumfliegt. Ja, aber gut, Durant hat sich jetzt im dritten Spiel, was hat er, 27 gemacht in der ersten Halbzeit, 38 im Spiel, hat das letzte Viertel nicht gespielt. Also ich sehe die Clippers auch in 5 verlieren. Ich habe gedacht, es wird ein Sweep, aber ja, die Clippers sind einfach so eine Mannschaft, die hören nie auf zu spielen, egal wie weit die hinten liegen. Ja, das nächste Spiel ist jetzt wieder in die spielen noch einmal in L.A., dann nochmal in Golden State und ich glaube, in Golden State werden sie die closen. Das heißt, 5 Spiele. Wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte ganz kurz was sagen zu Patrick Beverley. Mhm. Ich habe so Spieler gehasst natürlich. Mhm. Und ich verstehe, wie nervig das für den KD ist, der so supremely talented ist, dass er sich denkt, ey, geh mal weg jetzt. Mhm. Du nervst echt nur, ich kann mit dir machen, was ich will de facto. Aber man muss halt auch sagen, und das kann ich auch erst jetzt sagen, es ist fast die einzige Art und Weise, einen Spieler wie KD zu verteidigen, wenn du nicht equally supremely talented on the defensive side bist, also ein Kawhi zum Beispiel.
Ja.
Und Patrick Beverley ist nicht so defensively talented, dementsprechend macht er es über Effort. Viele Spieler lösen Defense über Effort. Da ist es anders als in der Offensive. Viel, viel seltener, meiner Meinung nach, Talent und viel, viel öfter Effort. Bei Defense kannst du viel, viel mehr machen über Effort.
Ja.
Und es gibt wenig Spieler, die tatsächlich krass talentiert sind in der Defense und Kawhi ist zum Beispiel einer von diesen Spielern. Mhm. Jordan war so ein Spieler und selbst bei dem war auch viel Effort mit dabei. Und wenn du jetzt ein Patrick Beverley bist, der halt seine Defense über den Effort löst und du bist so ein Pesti-Typ, dann nervt es halt einen Typ wie KD, der kein Arbeiter ist, sondern einfach besser Basketball spielen kann als alle anderen. So, weißt du? KD ist ja so ein Typ, keine Ahnung, dem fällt ein Ball in die Hände und dann wirft er den irgendwo hin und dann fällt er zufällig in den Korb rein. Das ist ja jetzt keiner, der für seine Schüsse knallhart arbeiten muss. Nicht, dass der arbeitet natürlich verdammt hart jeden Tag, aber der ist halt supremely talented. Und
der, dazu kommt noch, der ist 2 Köpfe größer als Beverly.
Ja, und das ist halt wirklich so. Es ist für alle, die vielleicht jüngere Geschwister haben, so ist es. Man selber ist irgendwie schon so in seinen Teenagerjahren und dann hat man irgendwie so einen 6-7-jährigen rumrennen, der die ganze Zeit nervt und irgendwas will und muss irgendwas holen von oben aus dem Schrank oder kannst mit mir spielen und denkst so, oh Gott, geh mir weg, Mann. Und so geht's.
Nimm mich mit, KD. Nimm mich mit, ich will mitgehen.
Ja, genau. Und so geht's KD mit Patrick Beverley. Ja, zweites Matchup. Rockets Houston. Gegen die Jazz.
Utah gegen Houston. Wurde von vielen Experten ein schwieriges Matchup für Houston betitelt, was ich nicht gesehen habe. Houston führt 2-0 Der Grund dafür ist, Houston wirft entweder nur Dreier oder finisht am Korb. Also sollte die Taktik eigentlich von Utah sein, die von der Dreierlinie runter zu forcen, also run them off the three, das heißt harte Closeouts machen und die zwingen, Mid-Range-Schüsse zu nehmen oder am Korb zu finishen, wo dann Rudy Gobert wartet und die Schüsse dann schwerer werden, aber bis jetzt ist die Taktik noch nicht aufgegangen, deswegen heute ist das dritte Spiel. Ja, mal gucken, werde ich auf jeden Fall mir anschauen, wie das geht, wie es läuft, aber ich sehe Houston maximal in 5 Spielen in die nächste Runde kommen.
Ja, also ich meine, Houston ist, glaube ich, das beste Embodiment der modernen NBA, der Statistics-driven NBA. Das heißt, sie finishen entweder, wie du gesagt hast, am Korb oder an der Dreierlinie, weil heutzutage ist man einfach der Überzeugung aufgrund von Advanced Stats, dass ein langer Zweier der ineffizienteste Schuss im Basketball ist. Dem ist auch, auch so, ganz genau. Wenn man sich Statistiken anschaut, ist das auch so. Und die Rockets spielen das halt hart. Golden State spielt das auch hart, aber die sind halt einfach auch dementsprechend talentierter als die Rockets im Schnitt. Ne?
Ja.
Dementsprechend ist es natürlich eine klassische inzwischen fast Taktik, run them off the three. Aber bei einem James Harden hast du da einfach nicht viel Erfolg. So. Also
und
keinen Schuss, den der nehmen will, den du ihm wegnimmst.
Und wenn du den Chris Paul von der Dreilinie forst, also runter, run him off the three, also Chris Paul, der ist so effizient im Midrange, also der stoppt dann ab und schießt da am Zonenrand und so und da ist der mega effizient. Und er ist ein Elite-Passgeber, das heißt, er wird jemand auf der Dreierlinie finden oder zum Dunk, Capella oder The Manimal, den die jetzt haben. Und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, den Chris Paul wirklich da von der Dreierlinie zu zwingen. Und deswegen glaube ich, Houston ist zu gut, zu talentiert für Utah und wird in maximal 5 Spielen in die nächste Runde kommen.
Dementsprechend ist es eigentlich sehr schade, dass wir Houston gegen Golden State schon
in der zweiten Runde sehen,
den Conference Semifinals sehen. Aber was will man machen? Weil im Grunde sind das die Conference Finals, machen wir uns nichts vor.
Ja.
Im dritten Matchup trifft nämlich der 3-Seed Portland auf den 6-Seed OKC.
Genau. Portland hat die ersten 2 Spiele dominiert. Das dritte, ja. Ich meine, das Problem von OKC ist halt, ist keine effiziente Mannschaft, die verteidigen gut. Offense sind die sehr ineffizient. Westbrook, wenn man mal schaut, der war in den ersten 2 Spielen minus 18 oder mehr sogar. Bedeutet, wenn er auf dem Feld ist, gerade jemand Rückstand und hat dabei 10% Dreier geworfen.
Ja, also, und damit struggelt er sowieso.
Damit struggelt er und der spielt halt gegen 2 Guards, die beide gut Dreier werfen. Ja, und Lillard hat ähnliche Range wie Curry, ist halt nur nicht so prominent, der spielt halt in Portland. Ja, und Lillard, generell, was willst du machen, wenn jemand 2 Meter hinter der Dreilinie abstoppt und einfach wirft? Ich meine, so weit raus verteidigen ist schwierig.
Anstrengend vor allem.
Ja, richtig anstrengend, ja. Und der Lillard kann auch zum Korb ziehen und dann finish mit dem Dunk. Ja, mir fehlen einfach die Worte. Also ich glaube, dass Portland einfach auch mit 5 Spielen gewinnen wird. Ich glaube, die gewinnen jetzt in OKC das 4. Spiel und dann noch zu Hause letztes Spiel.
Ja, also dass OKC jetzt gerade gewonnen hat, mein Respekt dafür.
Mhm.
Es war aber nicht so überzeugend, dass Dennis Schröder am Ende hier Dame Time talken kann.
Ja, ja.
Naja, gut. letztes Matchup.
genau, letztes
Matchup. Die Denver Broncos gegen die San Antonio Spurs.
Denver Broncos, ja.
Die Nuggets gegen die Spurs.
Ja.
Steht 1-2, also 2-1 für die Spurs momentan.
Genau. Der White hat natürlich ein grandioses Spiel gemacht, Spiel 3. Also mein Tipp vor der Serie war auch, dass die Spurs gewinnen. Gründe dafür. Denver hat zwar den besten Spieler in der Serie mit Jokic, aber der zweit- und drittbeste Spieler spielen beide bei San Antonio, DeRozan und Aldridge. Also Aldridge und DeRozan, je nachdem wie man es will. Aber die beiden sind besser als die nächsten Spieler bei den Nuggets.
Mhm.
Dazu haben die noch einen sehr, sehr erfahrenen Coach, der beste Coach in der NBA ist, aktuell noch.
Und der winningste Coach
in der NBA-Geschichte
ist jetzt.
Ja.
Er hat jetzt inzwischen mehr Wins als jeder andere Regular Season und Playoffs combined. Dementsprechend, ja, meinen absoluten Respekt an Coach Pop.
Coach Pop, ja.
Pop.
Wie gesagt, also ich glaube, dass die Spurs in 6 gewinnen werden. Die werden es zu Hause finishen. Ist ein schwieriges Matchup, einfach nur, weil die Spurs nicht so viele Dreier schießen wie in den Jahren zuvor. Mhm. DeRozan ist kein klassischer Dreierschütze, eher Midrange. Mhm. Schießt zwar auch viele Freiwürfe, Aldridge schießt auch viele Long Twos. Mhm. Das heißt, wenn die mal einen schlechten Tag erwischen, die beiden, nehmen die eigentlich sehr viele, in Anführungsstrichen, schlechte Schüsse, ja, also lange Zweier. Und das wird denen spätestens in der zweiten Runde zum Verhängnis.
Ja.
Wenn die dann gegen, keine Ahnung, Portland spielen müssen.
Ja.
Wahrscheinlich.
Aber dementsprechend sind die Spurs der einzige Lower Seed, der aus der ersten Runde rauskommen wird. Das call ich jetzt einfach. Ich glaube nicht, dass es da nochmal ernstzunehmende Upsets gibt. Also ich sehe die Magic Toronto nicht schlagen über die Serie. Brooklyn nimmt Philly nur noch ein Spiel ab in meinen Augen.
Maximal,
wenn es nochmal extrem gut läuft für D'Lo.
Die Pacers maximal ein Spiel noch gewinnen.
Ja, also ich meine, bei den Pacers und bei den Pistons ist es klar, die liegen 2-0 respektive 3-0 zurück. Da passiert nichts, genauso wie die Jazz drüben gegen die Rockets. Clippers Golden State, ich meine, über Golden State haben wir gesprochen schon mal. Und ein Kollege von mir, Leland, hat gemeint, ich habe zwar keine Ahnung von Basketball, aber siehst du, deine Golden State Warriors direkt mal verloren. Ich so, ja, stimmt. Ich habe ja auch gesagt, die werden 5-mal verlieren, bis sie dann Champion sind. Da ist Nummer 1 gewesen.
Genau.
Und OKC wird auch nicht aus der Serie rauskommen gegen Portland.
Mhm. Nur mal ganz kurz zu der Rechnung von letzter Woche wegen Golden State, 5-mal maximal verlieren.
Ja.
Das heißt, die haben jetzt eine Niederlage, wenn sie gegen Houston spielen. Wenn es sehr, sehr gut läuft für Houston, wird es eine 7-Game-Series, aber ich sehe maximal 6.
Ja, 4-2 hätte ich gesagt.
Das sind dann 3 Niederlagen. Und dann spielen sie im Western Conference Finals
wahrscheinlich
gegen Portland oder San Antonio,
ja,
wo die auch nur, ich glaube, ein Spiel verlieren werden.
Richtig.
Egal von den beiden. Und das sind 4 Niederlagen bis zum Finale.
Genau, und dann sind wir bei 4.
Genau.
Und wenn sie dann Milwaukee sehen.
Ja, 6, würde ich sagen.
Ja, weiß ich nicht. Also Giannis in allen Ehren.
Gut, Regular Season haben die immer gut gespielt gegen die. Playoffs nochmal was anderes. Finale ist nochmal was anderes als die Playoffs. Deswegen muss man einfach mal gucken, wie die, weil Milwaukee hat schon einen guten Coach, der wird die gut einstimmen. Wenn wir jetzt reden von NFL, Belichick Coaching Tree, ist Budenholzer, der Coach von Milwaukee, vom Greg Popovich Coaching Tree.
Mhm.
Deswegen, der kommt aus einem guten System, bringt ein gutes System mit. Der hat schon etliche Finale mitgemacht mit denen und ich glaube, der wird die einfach gut eingestellt haben.
Ja.
Ja, der hat auch seine Coaching Lessons, glaube ich, gelernt, weil er hat damals auch die Atlanta Hawks gecoacht, als die 60-Win-Season hatten und dann gegen Cleveland kläglich gescheitert sind. Lag nicht nur am LeBron, die hatten auch, man muss dazu sagen, die sind gesweept worden, aber die hatten auch einige Verletzungen in dem Jahr. Also die hatten auch keine Verteidiger, die es dem LeBron hätten schwer machen können.
Mhm.
Die hatten auf dem Flügel in dem Jahr, glaube ich, wo Thabo Sefolosha von New York NYPD das Bein gebrochen wurde. Dann war Damari Carroll hat sich verletzt und somit hatten die 2 Verteidiger, die man nicht gegen LeBron hätte spielen können. Zusätzlich Damari Carroll, auch eine Offensive, ein wichtiger Spieler gewesen in der Saison. Deswegen wurden die gesweet, aber ich meine, Budenholzer war der Coach. Er hat aus dieser Situation gelernt. Atlanta hat sich nach der Saison nach und nach die Spieler weg und war dann nicht mehr attraktiv. Dann ist er auch weg. Ist jetzt bei Milwaukee und macht da einen super Job. Für mich Top-Anwärter für Coach of the Year.
Mhm.
Und ja, muss man einfach mal gucken, wenn die ins Finale kommen sollten, wie er es dann macht, was mein Tipp jetzt ist. Also ich glaube, dass sie ins Finale kommen.
Ja, also haben wir einiges, auf das wir uns über die nächsten Wochen freuen können.
Auf jeden Fall, ja.
Und damit verabschieden wir uns für die nächsten Tage. Wir freuen uns wirklich, wirklich, wirklich immer von euch zu hören, Feedback zu bekommen, die Diskussion auch weiterzuführen, sei es auf Instagram oder auch WhatsApp jetzt bei den Guys, die Nummer haben. Dementsprechend lasst von euch hören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Peace.